song. Die Bibel ist kein leichter Kost, ne? Und innerhalb dieser nicht leichter Kost, es gibt leichte Kost, es gibt aber auch Schwarzbrot. Warum eigentlich Schwarzbrot? Warum sagt ihr Schwarzbrot? Schwarzbrot, bitte? Ah, das ist der Grund. Wir müssen lang kauen, weil Schwarzbrot ist lecker und gesund, ne? Ah, deshalb. Auf Englisch sagen wir strong meat. Ah. Und Hebräerbrief ist schwarze Schwarzbrot. Na? Also, nur dass wir uns verstehen. Hebräerbrief ist schwarze Schwarzbrot. Und der Predigt heute Morgen kommt aus Hebräerbrief. Diese Predigt habe ich einen Titel gegeben. Dieser Titel ist Erfolg durch Leistung. Nicht sehr populär, aber egal. Hebräerbrief, Kapitel 6, fangen wir an. Ich glaube, Holger zeigt das, ja. Die Verse 6 bis 3. Weil uns aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen werdet, wollen wir nicht bei den Anfangslektionen der Botschaft von Christus bleiben, sondern uns dem zuwenden, was zum Erwachsenwerden im Glauben führt. Wir müssen doch nicht immer wieder neu erklären. Er wird ein bisschen, er wirkt jetzt ein bisschen ungeduldig, ein bisschen irritiert. Wir müssen doch nicht immer wieder neu erklären, wie wichtig es ist, sich von Werken abzuwenden, die nur den Tod zur Folge haben, und an Gott zu glauben. Ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Bedeutung der Taufe im Unterschied zu anderen Waschungen, über die Handauflegung, die Auferstehung der Toten und das letzte Gericht mit seinem ewigen, gültigen Urteil. Nein, wir werden jetzt weitergehen, und wenn Gott will, wird es gelingen. Amen. Er schreibt hier an hebräische Gemeinden, aber in erster Linie, er schreibt an wiedergeborene Christen. Das dürfen wir nicht vergessen. Er schreibt an wiedergeborene Christen. Das sind Christen genau wie wir, wenn wir wiedergeboren sind. Wenn wir den Heiligen Geist haben, das sind Christen, die genau wie wir sind. Im Endeffekt, wir sind die einzigen echten Christen. Außer wiedergeborene Christen gibt es keinen. Woher weiß ich das? Weil die Bibel mir das sagt. In Johannes 3, Jesus selbst sagt und wiederholt, dass wir von Neuem geboren sein müssen. Er sagte zu Nikodemus in Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn du nicht von neu geboren wärst, wirst du Gottes Reich nie sehen. Das heißt, wir sind die einzigen Christen. Die sind keine Christen. Das sind die, wenn wir sagen, ich bin neugeborener Christ, ich bin wiedergeborener Christ, die gucken uns ein bisschen schief an, ein bisschen Mitleid, aber nach dem Motto, du hast ein an der Waffe. Aber die sind es, die ein an der Waffe haben, wir nicht. Weil wir, wenn alles gut läuft, sind die, die die Gottesreich sehen. Es gibt viele, natürlich, es gibt viele, die sagen, aber ich glaube an der Lehre Jesu. Und das tun die vielleicht, solange die Lektion auswählen können. Dann glauben die. Obwohl, wir sind manchmal genauso. Na? Wir lieben das, was uns gefällt und vielleicht gucken wir nicht so genau hin, wenn es uns nicht gefällt. Wenn in Römer 8 da steht, es gibt kein Verdammnis mehr für die, die mit Christus eins geworden sind, wir sagen, jehe, da bin ich. Und dann, wenn wir 1. Johannes lesen, und da lesen wir, wer also behauptet, mit Christus eins zu sein, soll auch so lieben, soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Viel Spaß damit. Das ist eine ganz andere Sache. Und das sind aber die Menschen jetzt, diese Wiedergeborenen, an wem der Verfasser sich wendet. Und das ist das Schöne an die Bibel. Er redet jetzt auch mit uns. Er redet mit dir. Er redet mit mir. Wir sind wiedergeborene Christen. Lass uns nochmal ein bisschen durchgehen, was er im Endeffekt sagt. Weil uns aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen werdet, wollen wir nicht bei den Anfangslektionen der Botschaft von Christus bleiben. Es ist sehr wichtig, dass wir wachsen. Es ist sehr wichtig, dass wir nicht stehen bleiben. Stehen bleiben ist manchmal gleich mit zurückgehen. Stehen bleiben ist nicht gesund. Das ist seine Meinung. Wir müssen weitermachen. Wir sollen uns nicht zufriedenstellen mit, wie wir angefangen haben, sondern uns dem zuwenden, was zum Erwachsenwerden im Glauben führt. Wir müssen doch nicht immer wieder neu erklären, wie wichtig es ist, sich von Werken abzuwenden, die nur den Tod zur Folge haben. Das sind nicht diese toten Werke, das sind nicht Sünden. Das ist etwas, womit wir jeden Tag kämpfen müssen. Das sind die Sachen, wo wir hingehen zu Gott und sagen, bitte, Vater, vergib mir. Heute war kein schöner Tag. Es gibt dies und dies und dies, das ich gemacht habe. Und es ging mir nicht gut dabei. Und ich weiß, dass ich gesündigt habe. Und ich möchte dich bitten um deine Vergebung. Er meint hier nicht das. Was er meint, ist die toten Werken, das sind die Sünden, die ausgehen von Nicht-Christen, wo es dann keine Vergebung gibt, weil die sind nicht Christen. Die tote Werken sind die Sachen, dass wenn wir zu Glauben kommen, wir geben die Gott. Wir legen die am Kreuz ab. Ich kann mich immer noch erinnern, als ich zu Glauben gekommen bin, da sitzt Christian, hat es mit mir erlebt, und Annette, dass die beiden hier sind heute, ist der Hammer. Ich saß hinten in der großen alten Fähre mit Edwin zusammen. Ich hatte schon den Heiligen Geist, aber es war Zeit, ein Bekenntnis abzugeben, dass ich das erkannt habe. Und Edwin, der tolle Hirte, dass er war und ist, saß mit mir und hat mich geführt durch diesen Prozess, wo ich in Detail durch mein Leben gegangen bin. Und ich durfte alles abgeben, was nicht in Ordnung war. Und da waren Sachen. Oh, da waren Sachen. Okkult, sexuell. Ah. Und ich habe die abgelehnt und ich habe die am Kreuz hingelegt. Und da sind diese Sachen immer noch. Ich bin nicht zurückgegangen. Und das ist der Rede hier. Ich bin nicht zurückgegangen. Und komischerweise, es gab ein paar Sachen. Ich war damals, weil ich so unerfahren war, nicht überzeugt, dass es ein paar Sachen in meinem Leben gab. Ich dachte, die waren in Ordnung. Es gab eine Sache, eine furchtbare, wenn ich jetzt daran denke, eine furchtbare Sache. Christian weiß davon. Astrologie. Oh, ich war in Astrologie verwickelt. Das ist okkult. Und er hat mich gewarnt. Und ich dachte, es war in Ordnung. Ich war nicht überzeugt. Das war im Januar. Im Februar, Ende Februar, während ein Predigt, ich habe es abgelehnt. Ich habe es dann abgelehnt. Es hat gedauert, aber ich habe es abgelehnt. Gott hat mich in diesem Moment davon überzeugt. Und ich habe all meine Bücher weggeschmissen. Weggeschmissen. Und ich bin nicht zurückgegangen. Etwas anderes, das ich nicht abgelehnt habe, weil ich dachte, es ist in Ordnung. Ich habe auch damals zu viel getrunken. Es war für mich alles normal. Jahre später, das biss mich, was sagt man auf Deutsch? Mich im Po gebissen? Es, ja? Man sagt in der Welt nicht Po, aber ich sage das A-Wort nicht hier. Aber es biss mich im Po, dieser Alkohol. Und ich bin Alkoholiker geworden. Und ich habe alles verloren. Alles. Meine Frau. Mein Leben. Alles verloren. Weil ich das damals nicht erkannt habe. Aber als ich wirklich erkannt habe, was mit mir passiert war, habe ich dann Gott das abgegeben. Und er hat mich geheilt. Und ich bin kein Alkoholiker mehr, weil Gott mich geheilt hat. Und ich habe es abgelehnt am Kreuz. Und deshalb weiß ich, dass ich Alkohol besiegt habe, weil ich gehe nicht zurück. Ich hole es nie wieder ab. Ich fasse es nie wieder an. Was abgelehnt ist, ist abgelehnt. Und Gott hat mir eine zweite Chance gegeben. Er hat mich, wenn man will, besonders in dieser Sache, das zweite Mal wiedergeboren. Aber wir müssen verstehen, den Unterschied zwischen toten Werken und Sünden. Und es ist sehr wichtig, dass wir nicht zurückgehen. Und das Problem hier, dass er, worüber er redet, ist, dass wenn wir stehen bleiben in Gott, wenn wir nicht vorwärts kommen in Gott, mit ihm, der Gefahr ist, dass wir in der andere Richtung gehen. Und das möchte er so gerne vermeiden, dass wir das nicht tun. Wir müssen doch nicht immer wieder neu erklären, wie wichtig es ist, sich von Werken abzuwenden, die nur den Tod zur Folge haben und an Gott zu glauben. Das ist aber jetzt komisch. Kein Mensch hier würde sagen, ich glaube nicht an Gott. Natürlich glauben wir an Gott. Wir glauben alle an Gott. Aber wie glauben wir an Gott? Glauben wir an Gott, wie ich möchte? Oder glaube ich an Gott, wie er möchte? Der eine ist einfach, der andere ist ein bisschen schwieriger. Aber es ist sehr wichtig. Wie ich an Gott glauben möchte, ist wahrscheinlich einfach. Aber glauben an Gott, wie er möchte, ist ein bisschen schwieriger. Aber das meint er hier. Dass wir glauben an Gott, wie er möchte. Und die beiden gehen zusammen. Die beiden Sachen. Die Tote wecken und glauben an Gott. Gehen zusammen. Er redet jetzt gleich, ich gehe da nicht rein, aber von der Taufe zum Beispiel. Aber die Taufe braucht man nicht, an Gott zu glauben. Aber um tote Werken abzulehnen, muss man an Gott glauben. Die beiden gehen zusammen. Und dann zum Schluss sagt er, nein, wir werden jetzt weitergehen und wenn Gott will, wird es gelingen. Da hat sich entschieden, es gibt Probleme, aber wir werden weitergehen. Wir werden weitermachen, wenn Gott will. Gott will, solange wir an ihm richtig glauben. Weitergehen, wovon? Wo war das Problem mit diesen Hebräer? Wir müssen zurückgehen zu Kapitel 5. Ende Kapitel 5, Vers 11 bis 14. Darüber könnten wir noch viel sagen. Es geht hier um die ewige, die deutschen Wörter sind weg von meinem englischen Kopf, hohe Priesterschaft Jesu. Darüber könnten wir noch viel sagen, aber es lässt sich schwer darlegen, weil ihr nicht mehr richtig hinhören wollt. Eigentlich müsstet ihr längst andere unterrichten können. Stattdessen braucht ihr jemand, der euch noch einmal die Anfangselemente der Botschaft Gottes beibringt. Ihr braucht wieder Milch statt feste Nahrung. Wer aber nur Milch verträgt, ist noch ein Kind. Er ist nicht in der Lage, die Lehre von der Gerechtigkeit Gottes zu begreifen. Feste Nahrung dagegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, die aufgrund ihrer Gewohnheit trainierte Sinne haben, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Harte Wörter. Harte Wörter. Ich höre die Hebräer schreien, wo ist da die Liebe? Aber manchmal, die Liebe ist schwer zu verdauen, weil wir es nicht hören möchten. Wie würden wir reagieren, wenn er so zu uns redet? Würden wir bereit sein, zu sagen, der hat recht? Oder würden wir rummeckern? Das ist nicht gerade sehr liebevoll. Das ist ein Problem mit der Liebe manchmal. Weil Gott sagt uns, dass wir in Wahrheit lieben sollen. Wir müssen in der Wahrheit lieben. Und wenn wir nicht in der Wahrheit leben, wie können wir in der Wahrheit lieben, weil wir verstehen das nicht. Wenn wir stehen bleiben, wenn wir nicht weitermachen, weil, dass wir die Liebe verstehen, wie vieles andere, ist ein Geschenk Gottes. Es ist Gottes Gnade. Und das ist nur ein Beispiel von viele Beispiele, das zeigt, dass wir stehen geblieben sind. Der Verfasser, und da ist der Schlüssel, sagt hier in Vers 14, feste Nahrung dagegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, die aufgrund ihrer Gewohnheit trainierte Sinne haben und zwischen Gut und Böse unterscheiden. Die aufgrund ihrer Gewohnheit trainierte Sinne haben. Was ist unsere Gewohnheit? Wie kann ich meine Sinne trainieren? Was ist meine Gewohnheit? Wenn ich morgens aufwache, mein erster Gedanke ist immer, danke Gott. Ich danke ihm im Voraus. Ich danke ihm nicht, dass ich wach bin. Wenn ich nicht wach bin, es heißt, dass ich gestorben bin. Und wenn ich gestorben bin, ich stehe oben. Ich bin glücklich. Wenn ich wach bin, ich sage Danke für das, was er für mich an dem Tag tun wird. So, ich danke ihm im Voraus. Ich wach auf, ich sage Danke, Vater. Danke. Das ist mein erster Gedanke. Und dann stehe ich auf und ich gehe hin und ich verbringe Zeit mit ihm. So lebe ich einfach. Wie ihr lebt, was ihre Gewohnheiten sind. Wir sind alle erwachsene Menschen. Wir haben unsere Gewohnheiten. Aber das meint er hier mit trainierter Sinne. Wer trainiert meine Sinne? Wer tut das? Tut das Gott? Nein. Wer tut das? Ich. Ich tue es. Ich muss es tun. Gott tut es nicht. Gott hat genug für mich getan. Ich bin dankbar. Aber irgendwann mal muss ich selbst anfangen, Schritte zu machen. Und so habe ich bestimmte Gewohnheiten und ich trainiere die. Ich trainiere die und trainiere die und trainiere die. Das erwartet von mir und ich trainiere die. Und irgendwann mal, es wird gemacht, ohne nachzudenken. Manchmal, wenn ich nach der Arbeit komme, ich gehe in meine Wohnung, und ich komme nicht aus dem Danken überhaupt. Ich lache sogar, weil ich so glücklich bin, das wieder geschafft zu haben. Aber gleich erkenne, dass das ohne ihn geht gar nichts. Das sind trainierte Sinne. Ich hab ein Problem, ich rauche noch. Ganz schlimm. Ich habe es nicht abgewöhnt. Rauche immer noch. Aber ich bin dabei zu reduzieren. Erst seit gestern, und ich bin von 25 runter auf 7 pro Tag. Wir reden von pro Tag. Nein, nicht pro Monat, pro Tag. Und von 25 auf 7 ist nicht schlecht und ich könnte zufrieden sein, bin ich nicht, aber es ist okay. Und es wird weiter runtergehen. Aber wenn du von 25 auf 7 gehst, du musst etwas tun, du musst es trainieren. Es ist eine Gewohnheit. Rauchen ist eine Gewohnheit. Und wenn du es nicht trainierst, du wirst es nicht schaffen. Und so habe ich angefangen, bestimmte Zigaretten nicht mehr zu rauchen. Zum Beispiel Bushaltestelle, warten auf den Bus, toll. Manchmal, man geht sogar ein bisschen früher zum Bus, sodass man rauchen kann. Das tut man. Man geht, wie pervers ist das? Man geht extra früh hin. Ich rauche eine schnell. Das tue ich nicht mehr. Ich rauche nicht mehr an der Bushaltestelle. Das erste paar Male, ich habe auch gerechnet, das sind 4 oder 5 Zigaretten pro Tag. Und am Anfang, es war schwer. Oh, wo ist der Bus? Und jetzt, ich denke nicht mehr daran. weil ich habe es trainiert. Und so ist es mit Gott. Wenn wir es nicht trainieren, wir bleiben stehen. Und wenn wir stehen bleiben, wir sind in Gefahr. Und wenn wir in Gefahr sind, wir gehen zurück. Und wenn wir zurückgehen, wir wachsen nicht. Warum eigentlich? Wo ist da wirklich den Haken? Wir strengen uns an in viele, viele, viele Hinsichten, in verschiedene Teile unseres Lebens. Strengen uns wirklich an, aber wenn es mit unserem Glauben etwas zu tun hat, manchmal, wir strengen uns überhaupt nicht an. Es ist nicht anstrengend. Und wenn man sagt etwas wie Erfolg durch Leistung, Leistung ist wie ein ganz schlimmes Wort. Leistung. Oh, no. No, 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 no. Gnade. Gnade. Wir haben vorhin gesungen, wir dürfen uns ausruhen in der Gnade Gottes. Na, wir haben das gesungen vorhin. Und ich fand das so schön. Wir dürfen uns ausruhen in der Gnade Gottes. Das Problem ist manchmal, wir schlafen in der Gnade Gottes. Und es gibt einen Unterschied, liebe Leute, zwischen ausruhen und schlafen. Und schlafen dürfen wir nicht. Ist so. Dürfen wir einfach nicht. Philipperbrief 2, Vers 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, vollendet eure Rettung mit Furcht und Zittern. Vollendet eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Amen. Wir sind dafür zuständig, unser Glauben zu vollenden. Wir. Du. Nicht dein Nachbarn. Nicht der Gemeinde, sondern du. Du musst Schritte machen. Es ist immer noch die Gnade Gottes. Immer noch. Egal was wir tun, egal wie schön unsere Sinne trainiert sind, egal was für Gewohnheiten wir haben, es hat mit mir nichts zu tun. Es ist der Gnade Gottes, weil egal was ich tue, es werde nie, nie genug sein. Nie. Es ist die Gnade Gottes. Aber trotzdem, Ich muss was tun. Ich muss Schritte machen. Gott mag das nicht für mich. Er hilft. Er ermöglicht. Er gibt mir den Kraft. Er bringt mir bei. Er gibt mir Weisheit. Aber ich muss Schritte machen. Ich muss hin. Ich muss mich hinsetzen manchmal und einfach lesen. Und nicht zu kurz. Ich muss Gemeinschaft mit Gott suchen. Ist einfach so. Und ganz ehrlich, weil wir ehrlich sind heute Morgen, nimm es nicht persönlich. Oder vielleicht, warum nicht? Ein Mensch, der mir sagt, sein hauptgeistlicher Mahlzeit passiert im Auto, während er unterwegs ist zur Arbeit, der tut mir leid. Der tut mir leid. Und weißt du warum? Weil du kannst keine Gemeinschaft mit Gott haben, während du bereit bist, während du dabei bist, etwas anderes zu machen. Was sagt Gott das über deine Haltung? Was sagt Gott das? Kann das Gott gefallen? Natürlich nicht. Also, wir müssen manchmal aufhören, diese Stories uns selber zu erzählen und anderen. Es geht nicht. Es ist viel wichtiger als alles andere, das wir in unser Leben machen. Und wir müssen was tun. Wir müssen Schritte machen. Und wir müssen unser Glauben vollenden. Der Verfasser hier, das kommt jetzt nicht an der Wand, er wird von Petrus unterstützt. Lese es bitte nach, es lohnt sich. 2. Petrus, Kapitel 1, in Vers 5 sagt er, deshalb müsst ihr nun auch, Deutsch ist so schwer manchmal, deshalb müsst ihr nun auch allen Fleiß daran setzen, eurem Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen. Da inklusive mit dieser vorbildliches Leben, Erkenntnis, Geduld, Gottes Seligkeit, brüderliche Liebe, allgemeine Liebe, all diese Dinge müssen wir daran arbeiten. Wer das alles aber nicht hat, ist blind oder doch sehr kurzsichtig. Er hat vergessen, dass Gott ihn von seinen früheren Sünden gereinigt hat. Das echot ein bisschen von Hebräerbrief. Ihr müsst deshalb alles daran setzen, liebe Geschwister, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Amen. Wir müssen alles daran setzen. Dann werdet ihr auch nicht ins Stolpern kommen. Und Gott wird euch die Tore weit öffnen und euch in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus einziehen lassen. Er redet auch mit wiedergeborenen Christen. Der Weg ist schmal, die Tor ist eng. Aber wir haben es in der Hand. Deshalb heißt diese Predigt Erfolg, durch Leistung. Eine kleine Geschichte, dann bin ich fertig. Helga, 2 Minuten, okay? Ist das okay? Okay. Ich weiß, ein Predigt soll 20 Minuten dauern, aber erzähl Gott das. Kennt ihr die Chroniken von Narnia? Ja. Ihr kennt, es ist eine tolle, tolle Geschichte. Man könnte sagen, es ist eine moderne Gleichnis. Da haben wir ein Fantasieland, Narnia, und es gibt eine Löwe, der heißt Aslan, das ist Jesus, und es gibt eine Hexe, und das ist Satan. Und es gibt 4 Kinder, die reisen in dieses Fantasieland, und insbesondere es gibt die kleine Lucy. Lucy ist toll, sie ist geistlich, sie ist manchmal die einzige, die Aslan sehen kann. Die anderen merken das nicht, verstehen es nicht. Und Lucy hört Aslan sie rufen. Die anderen haben geschlafen. Und sie steht auf und geht ihm suchen. Und dann sieht sie Aslan. Es ist das erste Mal, dass sie ihm nach langer Zeit gesehen hat. Und sie sagt zu ihm, du bist größer geworden. Du bist größer geworden. Und er sagt, und ich habe es aufgeschrieben, mit jedem Jahr, dass du wächst, wachse auch ich. Mit jedem Jahr, dass du wächst, wachse auch ich. Und es ist mit diesem Gedanke, dass ich euch heute entlasse, sozusagen. Amen.